Wir drücken den Rückspulknopf. Wie haben sich in den ersten Monaten des Jahres extrem rechte Aktivitäten in Thüringen gezeigt? MOBIT, die mobile Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus, hat dazu einen neuen Quartalsbericht veröffentlicht. Und über diesen Bericht spreche ich heute mit Felix von MOBIT. Hallo.
Hallo und allen noch ein schönes neues Jahr. Ist ja unser erster Termin dieses Jahr.
Kann man auch noch Ende April sagen. Es gibt einen aktuellen Fokus auf Thüringen, denn Mitte April ist der Thüringen-Monitor erschienen. Das ist eine jährliche Studie, die gibt es schon seit 22 Jahren, wird von der Friedrich-Schiller-Uni in Jena erhoben. Und die Studie untersucht die politischen Einstellungen der Menschen in Thüringen. Und für dieses Jahr lautet das Ergebnis in Kürze: Mehr als die Hälfte der Thüringer und Thüringerinnen sind demnach unzufrieden mit der Demokratie und fast jede fünfte befragte Person teilt rechtsextreme Einstellungen. Auch ihr bei MOBIT blickt ja auf rechtsextreme Einstellungen. Inwiefern decken sich denn die Ergebnisse der Thüringen-Monitorstudie mit euren Beobachtungen?
Das ist ja eigentlich schlechte Nachrichten in diesem Superwahljahr, in das wir jetzt gestartet sind. Das war, man muss auch sagen, der Thüringen-Monitor hatte ein bisschen die Methodik umgestellt. Deswegen waren extrem niedrige Werte die letzten Jahre zu sehen, was die Frage anging, wie viele Leute denn tatsächlich sozusagen mit mehrheitlich extrem rechten Einstellungen in Thüringen leben. Aber faktisch ist dieser neue Wert, der ja wie gesagt knapp an die 20%, 19% vorliegt, bildet schon das ab, was wir auch gesehen haben. Wir hatten uns eher gewundert, dass die Zahlen runtergegangen waren. Und ich glaube, man muss das auch ernst nehmen, vor allen Dingen den ersten Wert, den du genannt hast. Denn diese Unzufriedenheit mit der Demokratie, ich würde mal die These in den Raum werfen, ist oft eine Unzufriedenheit mit den Parteien. Denn wir sehen ja keine Politikverdrossenheit. Die Leute sind ja unheimlich unterwegs und auf der Straße und so weiter. Sondern oft ist es keine Demokratieverdrossenheit, keine Politikverdrossenheit, sondern so wie das aktuell vor allen Dingen auch mit den Parteien läuft. Und dann haben wir natürlich multiple Krisen in den letzten zwei, drei Jahren, Kriege, es geht um Verteuerung von Lebensumständen und genau diese Geschichten sind es ja, die wir eigentlich seit, ja, 80 Jahren sehen können, die dann Leute eben dazu treiben, ihre Stimme bzw. ihre Einstellung nach ganz weit rechts zu verschieben und deswegen eigentlich gar nicht so überraschend. Denn die Angst vor Statusverlust, die Angst vor sozialem Abstieg und andere Geschichten, die sozusagen in diese Richtung gehen, das ist ja genau das, was wir gerade erleben. Von daher gar nicht überraschend, aber natürlich für uns in diesem Wahljahr eine ziemlich schlechte Startnachricht. Denn das wird natürlich auch eine Auswirkung haben an den Wahlurnen und dann ist das ja in Thüringen sowieso schon sozusagen, wir starten ja nicht von gut.
Ja. Aber neben den rechtsextremen Positionen gibt es auch nicht rechte Positionen. Wir haben das Anfang des Jahres gesehen. Bundesweit gab es viele Demonstrationen, große Demonstrationen bundesweit in allen möglichen Städten, in Großstädten genauso wie auf dem Land. Und Ausgangspunkt dieser Massendemonstration war ja eine Recherche der Plattform Korrektiv. Was haben so aus eurer Sicht die Ergebnisse der Recherchen bewirkt und wie sieht das jetzt im April, Mai mit diesen Demos aus? Gibt es sie immer noch?
Das war eine total spannende Dynamik Anfang des Jahres. Mit vielen Kolleginnen auch aus anderen Bundesländern gesprochen, die so gesagt haben, versteht ihr das, warum das jetzt so einen Einfluss hat? Und so inhaltlich muss man sagen, überhaupt nicht. Wir haben es nicht verstanden, weil all das, was in diesem Text der Ausführungen gerade zu dem Inhalt, die sind ja relativ klein, muss man sagen. Das steht ja halt alles seit einem halben Jahrzehnt oder seit 20 Jahren in den Büchern der neuen Rechten drinne, der extremen Rechten. Das heißt, ich habe gar nicht so richtig verstanden, warum, aber trotzdem ist es wichtig, das nochmal zu dokumentieren. Es war vielleicht einfach ein Auslöser sozusagen in der Gesamtbetrachtung dieses Rechtsrucks, den wir erleben, dass es nochmal greifbar wurde. Was ist hier eigentlich sozusagen bei Teilen der extremen Rechten in Planung? Deswegen wichtige Recherche, blickt man auf das Buch von Höcke, was bereits 2018 erschienen ist, da steht das ja alles schon. Also sozusagen
seine Pläne zur sogenannten Remigration oder ja, wie mit Migranten umzugehen ist.
Genau, nicht nur das, sondern im Höcke-Buch steht sozusagen nicht nur drin, dass es ein groß angelegtes Remigrationsprojekt, Zitat, geben soll, sondern es steht auch drin, dass er davon ausgeht, dass wir Volksteile verlieren werden. Also auch das ist sozusagen alles nicht neu, wenn wir, und das ist nur ein Buch, ja, wenn wir über Thüringen reden. Von daher will diese Recherche quasi gar nicht kleinreden, dass das jetzt nicht falsch rüberkommt. Es war total gut, vielleicht haben die Menschen das gebraucht oder viele Menschen gebraucht, um nochmal so klar zu bekommen, worüber reden wir eigentlich konkret? Es gibt diese diffuse Geschichte von Rechtsruck und vielleicht hat es das gebraucht, um klarzumachen, das können die konkreten Folgen sein, wenn extrem Rechte in politische Verantwortung kommen. Von daher total wichtig, auch in Thüringen tausende Menschen auf der Straße. Und was ich erlebt habe, dass viele Menschen auf die Straße gegangen sind, die waren zum ersten Mal da und es war total cool zu sehen für viele, ey, ich bin nicht alleine, mich beunruhigt das genauso, ich bin vielleicht auch betroffen davon. Ich glaube, dass das eine Solidarität war für alle Leute, die ja von diesen Remigrationsgeschichten betroffen waren und so. Von daher total gut. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir diese Bewegung, da muss man realistisch sein, es geht nicht ein Jahr lang jeden Montag, Mittwoch, Samstag gibt es nicht 5000 Leute bei der Demo, das ist so. Aber wir müssen schauen, dass wir die sozusagen diese Bewegung mitnehmen und die vor allen Dingen jetzt in die anstehenden Wahlen stecken. Also ich hoffe, dass all die Leute, denen vielleicht Wahlen bisher auch nicht so wichtig waren, die auf der Straße waren, die das gesehen haben, gelesen haben, dass die jetzt im Mai, im Juni und im September auch an die Wahlurne gehen und zeigen, dass sozusagen auch da ein Stopp, dass es einen Stopp geben kann für die Wahlergebnisse der extremen Rechten. Das wäre sozusagen meine Hoffnung.
Interessant ist ja mit Blick auf die Kommunalwahl der Umgang in den einzelnen Kommunen, Gemeinden mit Kandidatinnen, Kandidaten der AfD, die als gesichert rechtsextrem ja gilt, zumal hier in Thüringen. Und Städte, Gemeinde gehen ganz unterschiedlich damit um. Wir hatten in Erfurt den Fall, dass der AfD-Kandidat Stefan Möller vom Wahlausschuss zugelassen wurde. Wir haben aber auch den Fall, dass in Gera der Kandidat abgelehnt wurde. Dann ging es um Tommy Frank in Hildburghausen, auch er wurde zugelassen. Also die Kommunen gehen hier ganz unterschiedlich damit um. Warum ist das so?
Das ist eine gute Frage. Man muss natürlich sehen, wer sitzt eigentlich in diesen Wahlausschüssen drin. Das sind ja oft dann eben auch Leute aus den anderen Parteien und so weiter. Ich finde das total spannend. Ich muss sagen, ich begrüße das sehr, dass in Gera man das deutlich gemacht hat. Ich habe das Gefühl, dass es oft so eine diffuse Angst gibt und dann kommt die Klage und dann verliert man und so weiter. Ich habe das ironisch neulich mal in den sozialen Netzwerken angemerkt. Wir haben eine wehrhafte Demokratie und ich frage mich, wann wehrt die sich eigentlich? Also am krassesten Beispiel ja zu sagen Tommy Frank, das, wo wir ja nicht mal mehr über jemanden reden, wo du sagen kannst, neue Rechte, was hat er? Nee, wir reden über einen klaren Neonazi, der fest verankert ist in bundesweit Neonazi-Strukturen und der wird durchgewunken sozusagen in diesem Wahlausschuss als jemand, und so wird es ja empfunden dann, sozusagen, der den Demokratietest bestanden hat, der kann antreten. Das ist ja absurd. Also ne, wir fordern das seit Jahren, dass wir klar, natürlich mit den Grenzen, die da sind, auch immer rechtsstaatlich. Aber das ist so die große Frage. Wann wacht diese wehrhafte Demokratie auf und wehrt sich gegen die Leute, die ganz klar antidemokratisches Gedankengut vertreten, ne? Und auch Politik natürlich in dem Sinne machen wollen würden? So, das fand ich fast absurd, ja, diese Situation.
Wir haben ja auch das Beispiel aus dem Saale-Orla-Kreis. Dort haben die Wahlen zum Landrat ja schon stattgefunden. Dort hat sich in der Stichwahl der CDU-Kandidat Herrgott durchgesetzt gegen den AfD-Kandidaten Trum. Wie schätzt du das ein? Ist das so ein Vorbote, eine Vorausschau auf die Kommunalwahlen, die jetzt noch am 26. Mai in anderen Thüringer Kommunen anstehen?
Ja, wir haben uns alle drei Landratswahlen angeguckt, Bürgermeisterwahlen oder wichtigere Wahlen in Thüringen, die im letzten halben Jahr waren. Das war ja Nordhausen bzw. Sonneberg, Nordhausen und SOK-Kreis vergleichen wir, gucken uns die Kreise an. Das eine war natürlich nur in Anführungsstrichen eine Oberbürgermeisterwahl. Und natürlich waren es das letzte halbe Jahr schon die Vorboten auf diese ganzen Kommunalwahlen, die uns jetzt Ende Mai erwarten. Landräte, Bürgermeisterinnen werden gewählt, die Stadträte sind natürlich sowieso, Kreistage und so weiter, genau, absolute Vorboten. Und es war ja, fast jetzt als Politikwissenschaftler gesprochen, es war ja total spannend. Ne? Warum hat Sonneberg die AfD gewonnen, aber SOK nicht? Bürgermeister Nordhausen, was war die Konstellation? Wo sind diese Sachen vergleichbar? Mega spannende Geschichte eigentlich. Und ich glaube schon, dass die Korrektivrecherchen, weil wir eben darüber gesprochen haben, da einen Einfluss drauf hatten. Denn ansonsten ist Sonneberg und SOK, Saale-Orla-Kreis, sind natürlich total vergleichbar. Ne? Eher ländlich geprägte Regionen, ein starker AfD-Kandidat geht in die erste Geschichte rein. Und da muss man gucken, was unterscheidet eigentlich Sonneberg vom SOK-Kreis. Ich habe gerade mit Axel Saalheiser vom IDZ einen Text dazu geschrieben, der jetzt im Sommer rauskommt. Und das ist schon spannend, was gibt es für zwei Unterschiede? Also zum einen, es gab in Sonneberg keine zivilgesellschaftliche Mobilisierung, dass ein Bündnis gegründet wurde, dass Demos gemacht wurden, dass sozusagen da protestiert wurde. Und zweitens ist natürlich die SOK-Wahl genau in dem Kontext zu sehen, den wir gerade schon besprochen haben. Es gab diese Korrektivrecherchen. Und das scheint, wir reden da ja sozusagen nur über 4-5% in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Diese beiden Sachen scheinen, würde ich sagen, das ist meine These zumindest, erstmal den Unterschied gemacht zu haben, ob da der AfD-Kandidat mit 54% gewinnt oder 52% oder ähnliches oder eben ein Demokrat der demokratischen Parteien. Und ich fand aber im Nachgang, dass die CDU ein bisschen vergessen hat, wer vielleicht auch mitverantwortlich war, nämlich die demokratische Zivilgesellschaft, die da massiv mobilisiert hat. Und das fand ich in den Statements so danach echt ja, bedauerlich. Das zweite Punkt finde ich auch, das war für uns sehr interessant zu sehen, dass wir hier schon einige Strategien sehen konnten in den sozialen Netzwerken. Wir hatten riesengroße Mengen an rechten Bots an den Hacken tatsächlich an den Tagen danach. Die das war super, wirklich richtig spannend. Also da hat sich die extreme Rechte die Konflikte angeguckt innerhalb der Zivilgesellschaft, vielleicht auch, sagen wir mal, innerhalb der zivilgesellschaftlichen Linken und hat gesehen, naja, wir haben da einen CDU-Kandidaten, der ähnliche Forderungen hatten wie der AfD-Kandidat und hat wirklich versucht, mit Postings in diesen Konflikt reinzugehen. Ah ja, toll, dass ihr den gewählt habt, aber so mit total erkennbaren Troll-Accounts quasi, ne, die noch so irgendwie die Deutschlandflagge und drei blaue Herzchen im Profil, in der Profilbeschreibung hatten. Und das fanden wir aber ziemlich spannend. Das könnte nämlich auch ein Vorbote sein für das, was uns erwartet in dem Jahr im Social-Media-Bereich. Das war ziemlich schlecht gemacht, aber man hat genau versucht, diese Konflikte aufzurufen. Also kannst du als progressives Bündnis, kannst du als linkes Bündnis in einer Stichwahl eigentlich für einen Kandidaten aufrufen, der sozusagen zwar von der CDU kommt, aber Sachen fordert, die du eigentlich grundsätzlich ablehnst. Und genau das haben die versucht aufzugreifen. Das fand ich schon interessant zu sehen, dass die extreme Rechte gerade in den sozialen Netzwerken genau auch geguckt hat, wo sind die Konflikte, die wir da führen in der Zivilgesellschaft und versucht hat, da Keile reinzutreiben. Sehr, sehr spannend. Und ich glaube, das sollte man ganz dringend als Vorbote im Hinterkopf behalten für die anstehenden Wahlen, was so die sozialen Medien angeht. Das wird massive Angriffe geben durch irgendwelche konstruierten Bot-Accounts und so weiter. Die werden aber nicht so platt sein oder zumindest werden die nicht so klar sein, dass man immer nur schreibt AfD, ole ole, sondern schon auch mutmaßlich Sachen aufgreifen, um da Zivilgesellschaft und Demokratinnen und Demokraten zu spalten.
Wir haben jetzt viel über die AfD gesprochen. In eurem Quartalsbericht bei MOBIT blickt ihr aber nicht nur auf die AfD, sondern nehmt auch andere Phänomene von rechtsextremen Einstellungen in Thüringen in den Blick. Und da habe ich auch einen Abschnitt gefunden, in dem es sich um Reichsbürger dreht. Und um das Thema Reichsbürger drehen wir uns auch regelmäßig in unseren Gesprächen, haben letztes Jahr viel darüber gesprochen. Wie haben sich da Aktivitäten denn im ersten Quartal gezeigt in Sachen Reichsbürgern?
Ja, ich habe ja irgendwann mal, das habe ich glaube ich letztes Jahr schon gesagt, das kurze Streichholz gezogen im Büro und jetzt bin ich der Reichsbürger-Typ geworden bei uns.
Aber der sich mit Reichsbürgern befasst.
Ich leugne noch nicht die Existenz der Bundesrepublik. Ich bin nah dran, wenn du den ganzen Tag die Sachen angucken musst. Nein, Spaß beiseite, aber ich muss tatsächlich schwerpunktmäßig momentan das Thema bei uns bearbeiten. Und im Prinzip haben wir eine Entwicklung in der Reichsbürgerszene, die findet ja nicht im luftleeren Raum statt, sondern die findet ja genau auch an den Sachen statt, die wir alle erlebt haben oder die wir jetzt gerade auch schon besprochen haben in den letzten Monaten. Und wir haben ja auch enge Verbindungen zwischen all diesen Netzwerken. Also die Pandemieleugnerinnen-Szene, die entstanden ist, ist vernetzt mit der Reichsbürgerszene. Die AfD ist vernetzt mit der Reichsbürgerszene in Thüringen. Da gibt's einen regen Austausch. Ja, wir sehen jetzt sozusagen Leute, die bei der Reichsbürgerszene auftauchen, die auf den Wahllisten der AfD stehen und so weiter und so weiter. Das heißt also, die Reichsbürgerszene ist natürlich nicht im luftleeren Raum zu betrachten. Und auch da sehen wir, was wir eben auch bei den anderen Spektren sehen. Es gibt jetzt mit diesem Wahljahr und was man nicht mal ganz vergessen sollte, natürlich ist auch Sommer und Frühling ein besseres Protest sozusagen Zeitraum als du im November und sowas. Da gehen weniger Leute auf Demos, das ist halt so. Das heißt also, wenn du ein super Wahljahr hast, wo dann das Wetter besser wird, dann gibt's mehr Aktivitäten. Das ist einfach immer so. Und da sehen wir auch, dass die Szene hochfährt. Wir hatten jetzt am 6. April einen großen Aufmarsch in Gera im Bundesweiten. Da waren 1000 Reichsbürger. Das war der dritte dieser Art in wenigen Monaten. Der erste war im späten Sommer in Magdeburg, 23 schon. Dann war der zweite in Dresden. Und da waren immer so 1200 bis 700. Jetzt in Gera wieder 1000. Hochprofessionell. Riesengroße Leinwand, wo die Redner übertragen wurden. Dass ich hier nicht gender, liegt schon daran, dass es keine Rednerin gab, wenn ich das richtig weiß. Da wurde dann sogar der Aufmarsch durch die Stadt wurde live gestreamt, hochprofessionell, Zelte, Würstchenbude, Wassertoiletten, die haben Geld offensichtlich, die haben die Organisationsstrukturen, um sowas mittlerweile zu organisieren. Das heißt also, ich habe vor ein paar Tagen noch was dazu geschrieben, also die Reichsbürgerszene ist in den letzten Jahren aus der renovierungsbedürftigen, abgeranzten Dorfkneipe, ist die sozusagen in die Öffentlichkeit getreten.
Hat sich etabliert gewissermaßen.
Ja, ein Stück weit angeschlossen durch diese Verschwörungsideologien, die wir aus der Pandemie erlebt haben, auch an so eine Art Mitte der Gesellschaft. Ich würde das Klientel in Gera beschreiben als kleinbürgerlich. Das sind auch nicht die Abgestürzten der Gesellschaft, das sind nicht die Leute, wo die Frage ist, wo die sozusagen alle irgendwie Leistungen bekommen und sozusagen nichts zu tun haben, als 10 Stunden am Tag im Internet zu hängen. Kleinbürgerliches Milieu, hochgradig im älteren Durchschnitt. Und was ich auch in Gera spannend fand, wir haben ganz wenig Daten über die Reichsbürgerszene und da wurde jahrelang korportiert, dass wir nur bei 20% Frauen reden, halte ich für mittlerweile absolut falsch. Also 50%. 50% Frauen, ganz klar auch über die Themen der Pandemie, Masken und Impfpflicht für Kinder mit reingekommen. Also wir müssen auch ganz viel revidieren über diese Reichsbürger-Szene, die wir haben. Wir haben da oft nur kleine Fallzahlen aus den Sicherheitsbehörden von vor 10 Jahren und so. Die sind alle zum Teil eben veraltet. Und zweites, was wir auch sehen, das ist dann nicht so der ganz öffentliche Teil, in Thüringen auch fast jeden Monat 1, 2, 3 Veranstaltungen Reichsbürgerszene, egal ob das das Königreich Deutschland ist von Peter Fitzek, was im Umfeld von Ilmenau aktiv ist. Die haben eine Immobilie gekauft in Gera. Wir haben die sogenannten Wahlkommissionen, die ihre komischen Vorträge machen, ja, wo du deine Staatsbürgerschaft und deine Ahnen, deine Abstammungsgeschichten feststellen lassen kannst und so weiter. Also so zwischen Delegitimierung der Demokratie, daran arbeiten die ja mit diesen Vorträgen vor allen Dingen und so weiter, die Leute rauszuholen und jemand, der glaubt, dass Bill Gates uns alle töten möchte oder dass die satanische Elite die Welt regiert, der ist verloren für einen demokratischen Diskurs. Der geht ja nicht wählen und sagt, ich mache jetzt mal mein Kreuz, um die Welt zu retten, sondern das sind Leute, die verlieren wir im demokratischen Diskurs. Das ist ein Problem.
Können wir sie zurückholen? Und wenn ja, wie?
Das wird sich zeigen, das ist total spannend. Also in unterschiedlichem Maße, wir haben ja diese Beratungen auch, das hängt ganz stark davon ab, hat jemand noch Ansprechpartnerin, hat der noch einen Anker sozusagen in der normalen Gesellschaft oder ist der komplett dann abgeschirmt? So, das wird sich zeigen, das ist total interessant. Ich glaube, auch da liegen kaum Zahlen zuvor, was, wenn wir über Aussteigerinnen sprechen und so weiter. Aber Leute sind ja auch unterschiedlich tief drin. Und deswegen, Reichsbürger sind ein Symptom von dem, was wir am Anfang besprochen haben mit dem Thüringen-Monitor, diese Unzufriedenheit mit Demokratie und so weiter, diese multiplen Krisen, diese Frage nach Welterklärungssachen. Das kommt eben alles zusammen und die einen finden sich eben dann wieder in der extremen Rechten und machen da ihre Politik. Die anderen sind dann in der Pandemieleugnerin-Szene und haben sich weiter radikalisiert in die Reichsbürgerinnen-Szene. Also ich glaube, das sind schon alles Symptome, die ähnliche Gründe haben. Und deswegen würde ich sagen, müssen wir das immer zusammen betrachten. Aber auch die Szene hochaktiv in Thüringen und fährt gerade wieder hoch, was so die Veranstaltungszahlen geht, ja.
Eine Szene, die auch aktiv ist nach wie vor, ist die der Rechtsrock-Szene. Ihr als Mobit habt noch einen weiteren Bericht verfasst zum Rechtsrock in Thüringen und der kommt zu dem Schluss, dass es letztes Jahr durchschnittlich ein Rechtsrock-Konzert pro Woche gab. In absoluten Zahlen heißt es 51 Konzerte insgesamt und ihr kommt zu der Einschätzung, dass damit der Rechtsrock in Thüringen wieder auf dem Niveau angekommen ist, wo er in den Jahren vor der Corona-Pandemie war. Wo und wie zeigt sich denn Rechtsrock in Thüringen vor allem? Wo sind da so die Hotspots?
Genau, wir haben gerade, ich muss das Gott sei Dank nicht machen, ich hasse Rechtsrock, da muss ich mir das auch nicht alles anhören. Die Kolleginnen haben das alles zusammengetragen, die recherchieren ja dann das ganze Jahr, gucken sich die ganzen Konzerte an, was gibt's für Flyer, wer ist da gekommen und so. Also eine sehr, sehr kleinteilige Recherchearbeit auch und haben das jetzt vorgestellt. Das ist tatsächlich so, dass wir natürlich aufgrund der Auflagen, die du hattest, das betraf ja nicht nur die Rechtsrock-Szene, sondern die ganze Veranstaltungsszene und so weiter, haben wir natürlich einen totalen Absturz gehabt in den Jahren davor. Im Sommer ein bisschen was stattgefunden und ein paar Konzerte, die aufgelöst wurden. Und jetzt geht es einfach wieder hoch, denn wir dürfen natürlich eins nicht vergessen, Rechtsrock hat natürlich verschiedene Funktionen und die Szene braucht das. Nicht zuletzt, um Finanzmittel zu bekommen, einzuwerben. Das heißt also, die verdienen Geld damit und mit diesem Geld werden Strukturen finanziert. Das heißt, die können nicht darauf verzichten. Wir werden nicht erleben, dass die das sozusagen lassen als Aktionsfeld, so wie zum Beispiel Demonstrationen in den letzten Jahren in der klassischen Neonazi-Szene fast völlig an Bedeutung verloren haben. Rechtsrock braucht die Szene, sie ist Vernetzung, sie ist Verbreitung von Ideologie und so weiter und so weiter. Die Versende brauchen das, um das zu verschicken. Ganz klar, es ging sofort wieder hoch, sobald es möglich war, ohne Gefahr Veranstaltungen zu machen. Viele Neonazi- und Bewegungsunternehmer haben das ja gelassen, weil natürlich der Schaden, wenn du was geplant hast, Musiker geholt hast, Getränke geholt hast und dann haben die Polizei es aufgelöst, war das ja ein finanzieller Schaden. Aber sobald klar war, das geht alles wieder, sind die Zahlen sofort nach oben gegangen. Verändert in der Struktur, wir haben diese großen Open Airs nicht mehr. Das hängt damit zusammen, dass ein paar der Organisatoren einfach im Gefängnis sind und ein paar sozusagen nicht mehr den Stress wollen oder ihr Geld irgendwie anders verdienen. Aber wir haben wieder Konzertzahlen und das meist durchgeführte Format ist der Liederabend. Also das heißt, ein Musiker, zwei Musiker, Akustikgitarre, 100, 150, vielleicht mal 200 Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist sozusagen das größte Format oder die am meisten stattfinden. Ist einfach zu organisieren, hast nicht so viel Aufwand, ne, wie wenn du eine Band hast, Anlage
große
und so weiter.
Bühne,
genau, große
so weiter.
Bühne und so weiter, Soundanlage. Und das findet meistens statt, oft auch im Kontext von Vortragsveranstaltungen, Seminaren. Dann kommt immer hinten raus nochmal eine Liedermacherin, Liedermacher. Spannenderweise hat auch die Reichsbürgerszene ein, zwei Veranstaltungen durchgeführt mit Liedermacherinnen, vor allen Dingen aus der Neonazi-Szene. Also da haben wir auch gesehen, dass selbst die bedienen sich diesem Mittel von Musik, manchmal auch so im Bereich Volkstanz. Also es geht so ein bisschen weiter sogar noch. Und das haben wir die letzte Jahr in Thüringen gesehen, das geht wieder hoch, die sind alle wieder aktiv, ein bisschen veränderte Struktur, aber Konzertzahlen sind ganz, ganz deutlich angestiegen.
Wo zeigt sich das denn vor allem in Thüringen?
Genau, es gibt natürlich sowas wie Hotspots, das heißt also da, wo die extreme Rechte, und das ist natürlich eine Grundvoraussetzung für diese ganzen Veranstaltungen, es bedarf einer Immobilie, wenn man so möchte, einem Freiraum, weil diese Konzerte natürlich meistens in 10 Immobilien stattfinden. Es gibt ganz, ganz selten mal den Versuch, das zu machen in einer Immobilie, wo man noch diese klassische Geschichte hat. Hier, wir melden, wir tun so, als ob das eine Geburtstagsfeier ist, mieten das Dingshaus und machen das da. Das gibt es, gab es letztes Jahr auch ein, zwei Mal, aber ganz, ganz selten. Es sind in der Regel 10 Immobilien, wo die Betreiberinnen also selber zur Szene gehören und wissen, wer da kommt. Und dann ist es wie die letzten Jahre zuvor auch ganz klar Eisenach. Da gibt es 2 Immobilien. Da gibt es einmal das sogenannte Flieder Volkshaus, besser Braunehaus. Das heißt die Landesgeschäftsstelle der Partei Die Heimat, ehemalig NPD als Spitze. Und dann natürlich noch die vom Leon Ringel, zwar in Haft sitzend, aber betriebene Kneipe Bullseye in Eisenach. Da gibt es dann auch immer mal wenig, aber gibt es auch immer mal Veranstaltungen. Deswegen Eisenach ist der Hotspot, gefolgt direkt von Gutmannshausen, der sogenannten Gedächtnisstätte. Das heißt also so eine Immobilie, ein ehemaliges Rittergut, dankenswerterweise in der Neonazi-Szene verkauft vom Land Thüringen. Und da finden auch relativ viele Liederabende statt, die machen das so in ihrem Rahmenprogramm. Das sind so die beiden Hotspots, Eisenach und Gutmannshausen.
Ihr kommt in eurem Quartalsbericht auch zu der Erkenntnis, dass die Sicherheitsbehörden wohl aktiver vorgehen gegen solche Rechtsrockkonzerte. Woran liegt das? Sind die Behörden sensibler geworden? Gibt es mehr Hinweise darauf? Soll das stärker verfolgt werden, auch aus politischen Gründen? Was glaubst du, woran liegt das?
Ja, genau. Es gibt, also wir müssen sagen, wenn du zurückblickst, sagen wir so auf die letzten 10 Jahre oder so, dann siehst du in den meisten Jahren, Auflösungszahlen oder Verhinderungszahlen der Thüringer Polizei, die lagen bei 0 bis 1. Manchmal, wenn es gut lief, auch 2. So. Jetzt muss man natürlich sagen, die Polizei kann ja auch nicht jedes Rechtsrockkonzert auflösen. Ich finde, das muss man immer im realistischen Rahmen sehen. Hast du eine Immobilie, die denen gehört, die zugelassen ist, die alle Bausachen erfüllt, die haben Anwälte, da kannst du natürlich nicht einfach auflösen. Das ist richtig, die melden das richtig an. Also wir haben sozusagen ein bisschen dieses Al Capone-Ding erlebt in der Thüringer Rechtsrockszene von diesen vermeintlichen clandestinen Geburtstagsfeiern mit 3 Parkplätzen und so weiter. Die haben das sich legalisiert. Weil sie einfach wissen, dann können sie weniger, haben sie weniger Ärger, ne? So, und das wird nicht aufgelöst. Da musst du erstmal gegen vorgehen, rechtlich. So, muss man sagen. Das ist ein wichtiger Punkt, den man an der Stelle erwähnen muss. Aber tatsächlich hat die Thüringer Polizei, glaube ich, vor allen Dingen im Bereich Informationsgewinnung zugelegt. Das finde ich positiv, soweit ich das beurteilen kann, also ne, soweit ich das sehe. Und das bedeutet, wenn du mehr Informationen vorliegen hast, mehr Flyer hast, die aus der Szene kommen und weißt, dass es nicht angemeldet, kannst du auch gegen mehr Konzerte vorgehen. Also ich glaube, das ist einer der Punkte, der wichtig ist, und es ist auch gewollt. Also man hat das Thema sozusagen in den letzten Jahren aufgegriffen. Der Innenminister ist da immer so ein bisschen, finde ich, in der Selbstbeweihräucherung ein bisschen zu forsch. Ne?
Georg also, Mayer von der SPD.
Genau, also wir sind bei Weitem noch nicht da angelangt, wo man hin will. So, ne? Es ist noch nicht, also sozusagen man hat den Rechtsrock noch nicht besiegt, wenn man das so möchte. Aber es ist natürlich schon eine wichtige Frage, ob es politisch gewollt ist und ob man das auch als Thema setzt. So, das würde ich schon sagen, so. Auch wenn wir lange noch nicht da sind. Und ich glaube, das sind so die beiden Punkte. Also es ist einerseits gewollt und andererseits hat man ganz deutlich gewonnen an Informationsbeschaffung, so wie ich das sehe. Denn du kannst kein Konzert auflesen, von dem du nichts weißt, um es mal ganz kurz und prägnant zu sagen.
Wir haben gesprochen über Rechtsrock. Dieser Bericht kann online nachgelesen werden unter mobit.org, genauso auch wie der Quartalsbericht. Wir haben so Schlaglichter geworfen auf die Themen der AfD mit Blick auf die schon geschehenen Kommunalwahlen und auch die, die noch anstehen. Wir haben gesprochen über Reichsbürgerszene, über die Rechtsrockszene, das nur so als Schlaglicht. Zum Ende des Interviews, Felix, nochmal eine Frage, die in eine positive Richtung gehen soll, denn ihr schaut ja in dem Quartalsbericht auf die extrem rechten Aktivitäten, also das, was Demokratie letztendlich auch gefährdet. Deshalb zum Abschluss die Frage, welche gute Nachricht ziehst du denn aus dem ersten Quartal 2024?
also für mich schon diese Demos und das Erwachen von Leuten in der Zivilgesellschaft, die auch jahrelang nicht oder die vielleicht nicht mehr aktiv waren oder noch nie aktiv waren. Ich treffe in den Bündnissitzungen jetzt, die Bündnissitzungen sind oft größer geworden, es haben sich neue Bündnisse gegründet, wo Leute zusammenkommen, tatsächlich von irgendwie Linke, jetzt mal im Parteienspektrum festgemacht, bis CDU, die sagen, ey, das ist nicht mehr, das geht nicht mehr, wir machen zusammen, egal wo wir politisch uns unterscheiden in der Programmatik, aber so Minimalkonsens ist Demokratie. Und diese Demos fand ich schon extrem cool. Also auch die Gespräche, die ich danach geführt habe mit Leuten, die da waren, die sehr positiv waren, ne? die auch gesehen haben, ey cool, wir sind nicht alleine. Das war schon mein Highlight bis jetzt dieses Jahr, muss ich schon sagen. Das hat mich sehr gefreut, weil du auch siehst, Demokratiearbeit, zivilgesellschaftliche Arbeit ist ja auch ganz viel so, du musst so ein bisschen sehen auch, dass es cool läuft. Ne? Wenn du immer alleine zum Bündnis kommst mit zwei Leuten, das ist uncool. Wenn du Demos organisierst, da kommen ein paar hundert Leute und es war in deiner Stadt, in deinem Dorf, Erfurt ist halt Jena, es ist was anderes, aber wir haben so Dörfer gehabt, wo auf einmal 200 Leute waren. Das war cool. Das war cool für mich zu sehen, dass auch die Leute dadurch motiviert werden, genau.
Das als positiver Abschluss. Felix, wir haben über den Quartalsbericht gesprochen bis April 2024 und wir hören uns wieder kurz nach den Kommunalwahlen. Am 26. Mai finden die Wahlen hier statt in Thüringen. Am 9. Juni gibt es womöglich die Stichwahlen und wir werden nach der Kommunalwahl uns wiedersehen und dann einen Blick auf die Situation in Thüringen werfen.
Ja, bis dahin.
Bis dahin. Danke und tschüss.